they come back, I say we yield. Genji's the one they want. I want to get caught in the middle of a battle.
I ain't afraid of no battle.
If you got within a mile of a battle, you'd fill your pants.
I've seen lots of battles.
Liar.
I saw a man kill another man just outside a tavern in Flea Bottom. Stabbed him right in the neck.
Two men fighting isn't a battle.
They had armour on.
So?
So, if they got armour on, it's a battle.
No, it isn't.
What does a Dai's apprentice know about battles anyway?
Gendry's an armourer's apprentice. Hotpie, tell Gendry makes a fight into a battle.
It's, when they've got armour on.
And he told you that?
A knight?
How do you know he was a knight?
Well, because he's got armour on.
You don't have to be a knight to have armour. Any idiot can buy armour.
How do you know?
Because I sold armour.
Pest auf Mittelaltermarkt ausgebrochen. Auf einem bayerischen, sehr berühmten Mittelaltermarkt ist am Wochenende überraschend die Pest ausgebrochen. Menschen aus der ganzen Republik strömten daraufhin auf das Fest, um Geschichte am eigenen Leib zu erfahren. Die begeisterten Veranstalter des Mittelaltermarktes reagierten sofort. Darsteller und Besucher wurden in ein eigenes Pestzelt verlegt, welches für 25 Euro Eintritt besucht werden konnte.
Komport Nummer 390, Syrassel.
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 390. Komport, den ich am heutigen leicht bewölkten Freitag, dem 30. August 2013, aufgenommen habe. Tag 242. Jetzt haben wir.
It is 10:06.
Könnte sogar stereomäßig glatt in der Mitte gewesen sein. Weil das Ohr ist nämlich wieder da. So ein bisschen wenigstens. Aber ja, was ihr hier auf die Ohren bekommt, ist nicht nur Pest auf dem Mittelaltermarkt oder im Armor, Gustav Gott Armoron, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech inklusive ganz bisschen zusätzlichem und einer größeren Hausmeisterei-Ecke. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr eigentlich einfach am Stück weiterhört, ist dann Politik, Teil 1 von Politik für diese Woche, in der ich versteckt hätte eine kleine Terror-Ecke, eine größere Schnüffelecke. Dazu gibt es dann noch ein bisschen was zu Syrien und mehr. 11 Grad, coole und coole Greetings. Die 11 Grad, die windchillen und Comfort-Leveln wie 11 und der Wind macht entweder 2 km/h aus dem East oder 4. Von, weiß ich nicht, keine Ahnung, steht da zwar dran, aber da hinten sind tatsächlich Hoppelhasen. Ja. Und immerhin, ich höre recht was. Finde ich überraschend. Aber ja, so. Da kommen wir aber mal in der Terror-Ecke an, die da erstmal mit Territik losgeht, weil die Sicherheitsbehörden sollten wirksamer kontrolliert und ihre Befugnisse präziser geregelt werden. Laut nämlich die Empfehlungen einer hochrangigen Regierkommission, berichtet eine Zeitung. Das Expertengremium hatte nämlich im Auftrag der Bundesregierung die Sicherheitsgesetze überprüft, die seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in Deutschland verabschiedet wurden. Tschüss. Die Gesetze, die es vorher schon gab, die Terrorgesetze, die haben wir gepflegt komplett ignoriert. Aber hey, sowas wie Rasterfahndung und so. In dem Bericht verlangen einige Mitglieder sogar, das Bundeskriminelle Amt unter die Aufsicht eines Kontrollgremiums des Bundestages zu stellen. Weil, ist also eine Meldung vom letzten Freitag. Und der Hintergrund dafür ist, naja, der Bundeskriminalgeheimdienst hat Geheimdienstbefugnisse bekommen mit der letzten Änderung des Bundeskriminalgeheimdienstgesetzes. BKA-Gesetzes. Ne, sowas wie, bevor irgendetwas passiert ist, Rechner durchschnorcheln. Bevor irgendetwas passiert ist, Leute überwachen. Und das sind schlicht und ergreifend keine Polizeiaufgaben mehr, das sind Geheimdienstaufgaben. Und da ist dann die Begründung eben die, zu sagen, ja, also wenn die da schon Geheimdienstaufgaben haben, dann haben sie aber mindestens genauso kontrolliert zu werden wie die anderen Geheimdienste. Kann auch nicht sein, dass das BKA darf kein kontrollfreier Raum sein. Das sind übrigens die Jalousien unten. Na? Aber ja. So. Muss ich mir hier doch gleich mal Head Complete stellen. Dann hätten wir da noch das Mordteil, weil wegen der Ermordung von 16 afghanischen Zivilisten ist nämlich ein amerikanischer Unteroffizier zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Der Wirbel des Feldes hatte seine Schuld im vergangenen Jahr bereits eingeräumt, um der Todesstrafe zu entgehen. Nun musste das Gericht in der Nähe von Seattle das Strafmaß festlegen. Witz an der Sache ist also für 16 Morde, weil was anderes ist es ja nun wirklich nicht. Gibt's gerade mal lebenslang. Ne, der eine Soldat, der da, 13 Menschen in einer Militärbasis ermordet hat, der kriegt Todesstrafe. Interessant. Also diese 16 Morde hier, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, ist das der Fall, wo in Afghanistan ein Militärfritze mal irgendwann in der Nacht in ein Dorf eingefallen ist und alles ermordet hat, was da war an Menschen. Und hinterher dann irgendwie zwar Überwachungsvideo auftauchte, ja, der ist da rausgegangen und der ist auch wiedergekommen. So, aber irgendwelche Zivilisten behaupten, das wäre mehr als einer gewesen. Ist aber irgendwie wohl nicht so sonderlich intensiv untersucht worden, weil so, wenn ich da nichts von lese, dass da was untersucht wurde, dann gehe ich mal davon aus, dass da nichts untersucht wurde. Weil sonst könnten sie sich doch damit brüsten, wie toll sie untersucht hätten. Also, ja. So, der darf dann also lebenslang in den Knast. Was auch nicht so viel länger als Manning ist. Aber ja. So, dann gibt es noch die FD-Trolle. Die FDP unterstützt nämlich die Forderungen einer Regierungskommission zur stärkeren Kontrolle der deutschen Sicherheitsbehörden. Der Innenpolitiker Wolf sagte im Deutschlandfunk, unter anderem habe die NSU-Mordserie erhebliche Defizite in der Sicherheitsarchitektur offenbart. Das Parlament müsse bessere Kontrollmöglichkeiten für die Geheimdienste und das Bundeskriminelle Amt erhalten. Naja, also die Kontrolle, die es im Moment gibt, die ist halt praktisch nicht vorhanden. Na, mach, komm, einmal geht noch. So. Und da kommt dann auch der Müllwagen. 7:26 Uhr. Na, also welche Kontrolle gibt's denn? Na, da sagt ein Geheimdienst, ja, das sind Terroristen. Und? Was passiert? Nichts. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ne, die ziehen dann mordend durch die Lande und taucht dann hinterher mal eine Adressenliste auf. So, ja, die hatten wir von Anfang an. Wie, was? Also genau genommen tauchten zwei Adressenlisten auf. Na, und bei der einen, da sagt das BKA, ja, die haben wir jetzt gefunden in den Unterlagen. Die haben wir schon seit da mal eine Garage durchsucht wurde. Garage durchsucht, das war doch das, wo da Bomben gefunden wurden. Oder gab es da noch mehr Garagendurchsuchungen? Er hat Bomben bei Leuten gefunden, mit einer Adressenliste. Und dann habt ihr die Adressenliste einfach mal irgendwo unauffällig abgelegt. Weil, kann ja schon nicht wichtig sein. Und dann wurden Menschen ermordet. Und ihr habt alle geflissentlich gesagt, ja, das wird die böse Türkenmafia gewesen sein. Ja, nee, ist klar. Na, und als dann eine Polizistin ermordet wurde, da habt ihr dann plötzlich eine große Welle veranstaltet. Weil, also Polizisten ermorden geht ja nicht. Aber Türken und Griechen ermorden, das ist ja kein Problem. Das ist ja die Türkenmafia. Das mal habt ihr den Arsch offen. Na, das Parlament müsse bessere Kontrollmöglichkeiten für die Geheimdienste und das Bundeskriminelle Amt erhalten. Naja, also ich meine, das Parlament müsste vielleicht überhaupt erstmal anfangen, von irgendwelchen Kontrollberechtigungen Gebrauch zu machen, weil alles, was im Moment passiert ist, na, also die Informationsweitergabe an die NSA. Der BND gibt offensichtlich Informationen an die NSA weiter. Wo sich ja durchaus die Frage stellt, nach welcher gesetzlichen Grundlage tut der Bundesauslandsgeheimdienst das? Nach welcher gesetzlichen Grundlage redet der Bundesauslandsgeheimdienst überhaupt mit irgendeinem anderen Geheimdienst? Na, wenn es nach dem G10-Gesetz ist, dann hat der BND dafür gefälligst eine Genehmigung sich eingeholt zu haben. So, wenn es nach irgendeinem anderen Gesetz ist, dann dürfen sie das gerne vorweisen. Na, also ganz offensichtlich, na, auch der BND darf kein rechtsfreier Raum sein. Aber hey, eine Regierungskommission will einen Bericht, bla 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 bla, ist von Mittwoch. So, dann gibt's Hutot, Genau, der Amokläufer vom texanischen Stützpunkt Fort Hood ist nämlich zum Tode verurteilt worden. Da habe sich die Militärjury ausgesprochen, berichten US-Medien. Der US-Militärpsychiater Nidal Hasan war vor knapp 2 Wochen schuldig gesprochen worden wegen 13-fachen vorsätzlichen Mordes und Mordversuchs in 32 Fällen. Der Mann hatte sich in dem Prozess selbst verteidigt, ohne sich zu entlasten oder Zeugen aufzurufen. Also, wenn man Soldaten umbringt, 13, dann wird man zum Tode verurteilt. Wenn man 16 afghanische Zivilisten im Schlaf ermordet, dann kriegt man lebenslange Haft. Okay. Und wenn man Geheimnisse verrät des US-Militärs, wie zum Beispiel, dass da Soldaten Zivilisten abschlachten, dann wird man dafür 35 Jahre in den Knast gekippt. Ich habe da irgendwie ein komisches Verständnis von Recht und Unrecht. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber ja. So, dann Schnüffel. Da gibt es erstmal Temporost, weil Großbritannien nämlich auch im Nahen Osten 3 Abhörstationen betreibt, mit denen sie sämtliche Kommunikation aus allen Glasfaserleitungen der Region abhören, berichtet der Independent. Unter Berufung auf angeblich von Edward Snowden geleakte Dokumente. Der Witz ist, kurz nachdem das hier bekannt wurde und da auch irgendwie Standortdetails rausgefallen sind, meldete sich Glenn Greenwald und sagte, ja, er hat mit Edward Snowden kommuniziert und Edward Snowden hat ihm ausgerichtet, mit dem Independent zu keinem Zeitpunkt jemals geredet zu haben. So, nachdem Glenn Greenwald auch nicht mit dem Independent geredet hat und wahrscheinlich dann auch mal ein paar andere Leute gefragt hat, habt ihr mit dem Independent geredet? Stellt sich raus, nein, die können nicht die Informationen von Herrn Snowden bekommen haben, weil niemand der Informationen von Herrn Snowden hat, mit denen geredet hat. So, und wenn man sich dann mal den Bericht aus der Nähe anguckt, stellte man dann irgendwie fest, so ja, Informationen, wie in Informationen drin steht, die auch der Herr Snowden mitgenommen haben soll, bla bla, und hier ein Senior Whitehall Official, bla bla. Ja, also stellt sich raus, die US-Geheimdienste leaken jetzt selber Informationen an die Öffentlichkeit, die potenziell gefährlich sein könnten, weil wenn denn die Menschen im Nahen Osten wissen, von wo genau sie überwacht werden, könnte ja sein, dass dann der eine oder andere Mensch im Nahen Osten da vielleicht mal hingehen wollen könnte, um dann seinen Überwachern persönlich für die Überwachung zu danken. So, und dann verpacken sie das Ganze so unauffällig, dass, wenn man nicht genau hinguckt, man glauben könnte, dass wir von Snowden geleakt wurden. So, na, oder anders ausgedrückt, der Spin, der da am Ende rauskommt, ist, der Herr Snowden hat Menschen gefährdet. Allerdings muss man dafür erstmal Menschen gefährden, damit man dann behaupten kann, das wäre der Herr Snowden gewesen. So, aber der Witz ist, auf das Ding ist ja auch Netzpolitik.org reingefallen. So, dann gibt's das BDKDS, nämlich André Schulz, der Bundesvorsitzende des Bundes dämlicher krimineller Beamter, sieht im NSA-Skandal eine gefährliche Dimension. Wenn die Aussagen von Edward Snowden zutreffen, wären die Bürgerrechte das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt wurden. Herr Schulz, können Sie denn bitte mal irgendwas vorweisen, was auch nur einen Hauch an Vermutung erlaubt, dass auch nur eine einzige Aussage des Herrn Snowden nicht der Wahrheit entspräche? Ja, Sie behaupten, wenn das denn zuträfe, ja, dann zeigen Sie doch mal auf Sachen, bei denen Sie den begründeten Verdacht haben, dass sie eventuell nicht vollständig zutreffend sein könnten. Weil also alles, was ich bisher gesehen habe, deutet für mich darauf hin, der Herr Snowden hat zu keinem Zeitpunkt auch nur ein einziges bisschen Unwahrheit gesagt. Ganz im Gegenteil. Dennoch hält der Mensch in seinem Kommentar an der Vorratsdatenspeicherung und Quellen-TKÜ fest. Anders als die illegalen Aktionen von NSA und GCHQ, seien dies rechtmäßig abgesicherte Maßnahmen, die zum kriminellen polizeilichen Handwerkszeug des 21. Jahrhunderts gehören. Im Kommentar zu den aktuellen Ereignissen wird nämlich auch deutlich, wie sehr auch kriminelle Beamte vom Ausmaß der Datenschnüffeleien überrascht sind, auch wenn es immer schon Vermutungen gab, dass geheime Dienste in Deutschland schnüffeln. Das Ausmaß dieser Einsätze sei schon überraschend. Im Unterschied zu anderen Darstellungen relativiert Schulz die Verdienste geheimdienstlicher Kooperationen, wenn er schreibt, dass Deutschland bisher in erster Linie durch Glück und Zufall von größeren terroristischen Anschlägen verschont geblieben ist. Ja, vielleicht auch einfach durch die Tatsache, dass es so wenig terroristische Anschläge gibt, dass von denen nicht betroffen zu sein nicht so schwer fällt. Na? Dann gucken wir mal unauffällig Richtung USA. So irgendwie schlimme terroristische Anschläge. Wie viele Menschen sterben denn so pro Jahr durch schlimme terroristische Anschläge? Also 3000 in 2001. Ja, ne? Jetzt irgendwie 2013. Also wenn man dann den Boston-Marathon mitzählt, naja, also 3 Tote. Das ist eine schlimme Zahl für die 3 Menschen. Und für die, die da schlimm verletzt wurden, ist es auch schlimm. Aber also so Anzahl ganz schlimme Todesopfer, hält sich das so irgendwie von der Zahl her doch arg in Grenzen. Also die kriminellen Beamten und deren Gewerkschaftsfritze verlangen nach verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Hallo, ihr braucht keine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Ihr habt die Daten bereits. Weil erstens alle Provider die Daten ohnehin speichern, freiwillig. Unter der Behauptung, sie könnten das ja eventuell für die Abrechnung benötigen. Na, wenn ihr zu dämlich seid, während die Daten noch da sind, sie abzufragen. Ja, sorry, was soll das werden? Sollen wir jetzt alle Daten für euch permanent festhalten? Weil es könnte ja mal sein, dass ihr irgendwann aufwacht und feststellt, so huch, da gibt es seit 10 Jahren eine Gruppe von Nazis, die durch die Lande ziehen und Menschen ermorden. Da könnte es jetzt vielleicht hilfreich sein, wenn wir dann mal nachträglich rausfinden könnten, mit wem die denn mal so telefoniert hätten. Weil also ich meine, ja, wenn ihr dann halt erst 10 Jahre später aufwacht, dann habt ihr offensichtlich 10 Jahre lang eine beschissene Arbeit geleistet. Da müsste man jetzt eigentlich hingehen und müsste euch für die 10 Jahre das Gehalt wegnehmen, rückwirkend. Oder wir zahlen euch einfach mal für die nächsten 10 Jahre überhaupt kein Gehalt. Na, könnt ihr doch von Hartz IV leben. Na, was, däh. Oder anders ausgedrückt, däh. Habe ich mir am letzten Freitag hier reingeklebt. Dann das Indie Leak, genau, bei Teufel gefunden. Jetzt liegt auch der Independent Schnüffeldetails mit Snowden als Quellenangabe. Allerdings handelt es sich um Details über eine Schnüffelstation im Nahen Osten, wo die Mehrheit der UK-Bevölkerung eher dafür als dagegen sein dürfte. Und das Projekt ist noch am Anfang und sammelt anscheinend noch keine Daten. Mit anderen Worten, das ist ein Leak, der tatsächlich, wie die Regierungen von USA und UK von Anfang an behaupteten, mal eine laufende Operation betreffen würde. Und weil sie ansagen, dass diese Schnüffelinstallation die Glasfaserkabel der Region abschnorcheln kann und die allesamt auf Feindesland an Land kommen, könnte man die Anlage auch finden. Jetzt kommt der Twist. Snowden sagt, er habe nie mit dem Independent zusammengearbeitet und er habe auch Guardian und Washington Post ganz klar instruiert und danach ausgewählt, dass sie keine potenziell gefährdenden Daten rausrücken. Für ihn bleibt daher nur eine Erklärung. It appears that the UK government is now seeking to create an appearance that the Guardian and Washington Post's disclosures are harmful. And they are doing so by intentionally leaking harmful information to the Independent and attributing it to others. Na, also, ja, der britische Geheimdienst, dem geht der Arsch so weit auf Grundeis, dass er jetzt selber schon Informationen rauslässt, die man als potenziell gefährlich interpretieren könnte. Damit man dann hinterher das alles dem Herrn Snowden in die Schuhe schieben kann und sagen kann, ja, sehen Sie mal, der hat Milliarden an Menschen gefährdet. Na, das, was wir bei Manning ja auch versuchen. Oder versucht haben. Aber nicht ganz so offensichtlich, weil Snowden sorgt ja dafür, dass wirklich nur Sachen rauskommen, die niemanden gefährden, wo allerdings die gesamte Bevölkerung durchaus eine Meinung zu haben kann. So, dann gibt's die Prizahlung. Weil die NSA auch mehrere Millionen US-Dollar an US-Unternehmen gezahlt hat, damit geänderte Anforderungen bei der Kommunikationsüberwachung umgesetzt werden konnten, berichtet der Guardian oder Berufung auf Dokumente des NSA-Whistleblowers Edward Snowden. Die Änderungen seien nötig geworden, als nämlich im Herbst 2011 ein Richter des Geheimgerichts festgestellt hat, dass, also so wie ihr da jetzt die Daten raustragt, schnorchelt ihr auch Amerikaner ab. Und sehr geehrte NSA, wenn ihr die gesamte Welt abschnorchelt, ist das in Ordnung. Aber ihr dürft keine Amerikaner abschnorcheln. Alle anderen sind okay, aber keine Amerikaner. Ja, und dann hat die NSA gesagt, ja, liebes Yahoo, liebe andere bei Prism beteiligte Firmen, könnt ihr mal dafür sorgen, dass wir nur die Daten von Amerikanern nicht sehen, wenn wir hier schon alle Daten raustragen. So, und wir geben euch auch Geld dafür, dass ihr da was tut für. Und ich meine, Yahoo war irgendwie das einzige Unternehmen, was da zugegeben hatte, auch tatsächlich Geld von der NSA genommen zu haben. Alle anderen Unternehmen haben dann mehr oder weniger schwammig geleugnet, dass sie daran beteiligt gewesen wären. So, dann kommt daraus, dass Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA ihre weitreichenden Überwachungsmöglichkeiten gelegentlich auch benutzt hätten, um ihre Geliebten oder Ehepartner auszuspionieren, berichtet das Wall Street Journal. Im vergangenen Jahrzehnt habe es schätzungsweise eine Handvoll solcher Fälle gegeben. In allen Fällen seien die Mitarbeiter bestraft worden. Die NSA räumte bisher vor allem unbeabsichtigte Regelverstöße ein. Einzelfälle, bedauerliche. Der Witz an diesen bedauerlichen Einzelfällen ist, dass es für diese bedauerlichen Einzelfälle auch schon einen eigenen Namen gibt. Na, so wie SIGINT für Signal Intelligence gibt es hier LoveINT für Love Intelligence. Einzelfälle, bedauerliche. Na, also, das kommt dann irgendwie aus der Kategorie, ach, ja, also wenn man Leuten dann schon mal irgendwie Absolute Power gibt, dann corrupted die absolutely. Also, Power corrupts, Absolute Power corrupts absolutely. What a surprise. Na, also, wenn man den Leuten schon mal die Möglichkeit in die Hand gibt, dass sie genau jeden Menschen komplett durchschnorcheln können, dann tun die das auch. Nein. Also damit konnte ja jetzt niemand rechnen. Aber wir haben ja immer eine so großartige Aufsicht. Sie könnte nie etwas Verbotenes tun. Könnten sie. Einzelfälle, Komma, bedauerliche. Am putzigsten finde ich ja, dass eine nicht genannte Nachrichtenagentur auf diese Einzelfalltour reinfällt. Dann am Sonntag kam dann raus, dass der umstrittene US-Geheimdienst NSA auch die Zentrale der Vereinten Nationen in New York abgehört hätte. Dem Dienst sei es im Sommer 2012 gelungen, in die interne UN-Fideo-Konferenzanlage einzudringen und die Verschlüsselung zu knacken. Was dann erstmal so irgendwie zwei Fragen aufwirft. Okay, es ist euch gelungen, eine Verschlüsselung zu knacken, aber warum habt ihr es überhaupt versucht? Seid ihr davon ausgegangen, dass bei der UN ganz schlimme Terroristen sitzen? Weil, also ich meine, wenn ihr davon ausgeht, dass bei der UN ganz schlimme Terroristin sitzt, dann könnte man das doch eher an eine öffentliche Glocke hängen und könnte dafür sorgen, dass dann die UN vor der gesamten Welt bloßgestellt wird. Ah, aber hey. Berichtet ein Magazin unter Berufung auf Dokumente des US-Whistleblowers Edward Snowden. Wie das Magazin weiterberichtet, soll die NSA zudem die EU bei den Vereinten Nationen auch nach deren Umzug in neue Botschaftsräume im September 2012 ausspioniert haben. Witz an der Geschichte ist, dass die UN dann auch wieder ganz klassisch echauffiert reagiert hat. Wir haben doch eine Vereinbarung mit der NSA, dass die NSA bei uns nicht schnüffelt. Herr Pofalla, was hatten Sie doch gleich noch schriftlich bekommen? Was? Dass auf deutschem Boden sich die NSA an deutsche Gesetze hält? Echt? Ja, gucken Sie mal. Die NSA, das ist derselbe Verein, der der UN versichert hat, sich auf UN-Boden an UN-Rechte zu halten. Und wo jetzt rauskommt, Na, also, warum haben die überhaupt versucht, in die Videokonferenzanlage reinzukommen? Das ist der Teil. Also, ja, wir haben hier versehentlich mal irgendwie so ein paar Daten mitgenommen, kann man ja noch als, ja, Mai passiert. Aber nein, die haben die Videokonferenzanlage aufgebröselt. Na, und das vermutlich nicht, weil es so einfach war. Weil wenn es so einfach gewesen wäre, dann hätten sie es vielleicht früher gemacht, aber hey. So, dann gab es Steinbrück, der SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück hat sich wegen der Chabert-Affäre für eine Unterbrechung der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU ausgesprochen. Er sagte im ARD-Fernsehen, die Unterbrechung sollte so lange andauern, bis man von den Amerikanern erfahre, ob deutsche Regierungsstellen und europäische Einrichtungen abgehört werden. Der Steinbrück hat irgendwie den Knall auch noch nicht gehört. Deutsche Regierungsstellen interessieren mich ein feuchtes überhaupt gar nicht. Und Herr Steinbrück, ja natürlich, welchen Teil von alle Kommunikation? Aller Nicht-Amerikaner ist freiwillig für die NSA. Haben sie eigentlich nicht verstanden? Natürlich wird jeder, der Nicht-Amerikaner ist, abgeschnorchelt. Und sogar Amerikaner. Na, das mit den sogar Amerikaner, das regt die Amerikaner auf und interessiert sonst irgendwie keinen Schwanz. Also, ja, natürlich werden auch deutsche Regierungsstellen von der NSA voll abgeschnorchelt. Genau genommen wäre es überraschend, wenn es irgendwo Regierungsstellen gäbe, die nicht von der NSA abgeschnorchelt würden. Weil dann müsste man die Frage stellen, warum denn eigentlich nicht? Ja, weil also wenn nicht mal die UN heilig ist, warum sollten die dann vor der deutschen Regierung Halt machen? Ja, aber ja, also das eine, was da in der Aussage nicht totaler Blödfug ist, ja, man könnte ja mal hier dieses Freihandelsabkommen, was irgendwie nur dazu dient, dass die USA ihren Dreck auch in Europa verkaufen kann, könnte man ja einfach mal aussetzen, die Verhandlungen, weil dann können die ihren Dreck nicht hier verkaufen und die wollen ihren Dreck hier verkaufen. Das heißt, die haben ein größeres Interesse an diesem Abkommen als wir. No. Aber hier. Nö, ach. Dann ist irgendwie Weichei mal aufgewacht Angesichts der Späh-Affären des US-Geheimdienstes rät Schleswig-Holsteins oberster Datenschutzarsch Thilo Weichei dazu, deutsche oder europäische E-Mail- und Internetdienstleister zu nutzen. Diesen Ratschlag könne man schon geben, blubberte der Leiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in einer Nachrichtenagentur. Das liege unter anderem daran, dass deutsches Datenschutzrecht besonders klar und die Datenschutzaufsicht so flächendeckend wie in kaum einem anderen Land sei. Und deutsche Geheimdienste, deren SINA-Boxen ja bekanntlich bei jedem Provider mit mehr als, was waren es, 10.000 Accounts rumstehen, und jedem Dienst oder jedem Bedarfsträger Vollzugriff auf sämtliche da vorbeifließende Daten erlauben, die, Herr Weichei, Sie können ja gerne von Datenschutz faseln, aber dass die Dienste, die Bedarfsträger, sämtlichst in sämtlichen größeren Mail-Anbietern drinne stecken, das könnten auch Sie wissen, Herr Weichei. So inkompetent hatte ich sie eigentlich gar nicht eingeschätzt. Ich hatte sie eigentlich nur für faul gehalten. Na, weil wenn bekannt wird, dass die Krankenakten von schwer psychisch kranken Menschen frei im Internet rumstehen und sie ihren fetten Arsch keinen Mikrometer in die Höhe bewegen, ja, mei, da sind sie halt einfach zu faul. Na, auf Facebook einprügeln ist ja auch so viel einfacher. Aber nein, dann auch noch so eine Scheiße labern wie, ja, dann nehmen sie doch europäische Mail-Anbieter, weil wir haben hier Datenschutz. Ja, das ist ja echt immer Dummfug. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass ja nun eigentlich bekannt sein darf, dass alles, was von irgendwelchen europäischen Geheimdiensten abgeschnorchelt wird, mit allen anderen Geheimdiensten ausgetauscht wird. Also die Information kommt trotzdem nach USA. Also ich meine, ob man da jetzt irgendwie direkt bei Google die Daten ablegt, damit sie dann die NSA direkt auf den Servern abgreifen kann, oder ob man die irgendwie bei 1&1 ablegt, wo dann erst der Bundesinlandsgeheimdienst vorbeikommt, die Daten abholt und dann an den US-Auslandsgeheimdienst übergibt. So, dann gibt's Untakt. Die Vereinten Nationen haben bestätigt, schon mehrfach über mutmaßliche Lauschangriffe des US-Geheimdienstes NSA informiert worden zu sein. In früheren Fällen habe man sich bei entsprechenden Hinweisen an die maßgeblichen Stellen in Washington gewandt, sagte ein UNO-Sprecher in New York. Im jüngsten Fall werde man ebenso vorgehen. Ein Nachrichtenmagazin hat nämlich am Wochenende unter Berufung auf die Unterlagen blablabla. Also, also man beliebt einfach mal dann jemanden anzurufen und zu sagen, das finden wir jetzt aber nicht gut. Oh, ja, Mensch, dann hören wir mal kurz auf zu überwachen. Wie lange hätten Sie es denn gerne? 5 Minuten oder doch länger? So, dann gibt's Zensugel, weil stellt sich raus, dass das mit der Zensur von irgendwelchen Gerichtsdokumenten, das haben die in USA teilweise nicht so richtig drauf. Weil Google hat sich nämlich dagegen gewehrt, nicht sagen zu dürfen, dass sie ein National Security Letter bekommen haben. Haben das auch vor Gericht durchgefochten, verloren. Aber der Gerichtszensor, der hat beim Wegzensieren an einer Stelle mal das Wort Google nicht wegzensiert, womit dann klar ist, okay, also Google hat mindestens eine National Security Letter bekommen. Aus der Kategorie, ja ach. Ja, aber alleine die Tatsache, dass es mindestens eine National Security Letter gibt, schon zu verheimlichen, wozu? Also das ist der Teil, den ich nicht nachvollziehen kann an der ganzen Geschichte. So, dann Maßsicht. Hans-Georg, das dumme Arschloch, Maaßen, Präsident des Bundesinlandsgeheimdienstes, weist nämlich im Zusammenhang mit der NSA-Affäre laut gewordene Wirtschaftsspionagevorwürfe gegen die USA und Großbritannien zurück. In einem vorab online veröffentlichten Beitrag für eine Zeitung schreibt er, die Gefahr komme aus dem Osten. Der Behörde liegen keinerlei Erkenntnisse vor, die die These einer Wirtschaftsspionage aus dem Westen stützen könnten. Und Herr Maaßen, Sie wissen ja sicherlich auch, es gibt natürlich keinen rechten Terror in Deutschland. Na, das wissen Sie doch. Das ist doch, oder ist das jetzt nicht mehr Konsens Ihres Geheimdienstes? Weil, also ich habe da irgendwie noch im Gehörgang, das wäre Konsens Ihres Geheimdienstes. Ach, Sie meinen, da sind ein paar Details bekannt geworden, die uns zu der Erkenntnis haben kommen lassen, dass doch, gibt es. Ja, sehen Sie mal. Also, Herr Maaßen, dass der Bundesinlandsgeheimdienst irgendetwas nicht bemerkt, ist jetzt kein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht stattfindet, sondern ist nur ein Hinweis darauf, der Bundesinlandsgeheimdienst ist zu blöd zu bemerken, dass er Schuhe anhat. Oder eben keine Unterhose. Diese Bewertung fußt auf einer im Zuge der NSA-Affäre eingerichteten Sonderauswertung technischer Aufklärung durch US-amerikanische, britische und französische Nachrichtengeheimdienste in Deutschland, die vor allem die Aktivitäten befreundeter Geheimdienste durchleuchtet. Darum sieht Marsden auch keinen Anlass, die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den USA und Großbritannien grundsätzlich in Frage zu stellen. Oder anders ausgerückt, der Marsden hat tatsächlich die Eier zu behaupten, es werde nicht überwacht. Es gäbe keine Wirtschaftsspionage. Jani, ist klar. Die bedauerlichen Einzelfälle, wo rein zufällig nicht deutsche Unternehmen ein Angebot von deutschen Unternehmen gerade so unterbieten konnten. Das sind alles Zufälle, Einzelfälle geradezu, bedauerliche. Also mal davon abgesehen, ja, also dass der Inlandsgeheimdienst irgendwas nicht bemerkt. Ne? Also ich meine, da gibt es jetzt ja nun gerade wirklich das schöne Beispiel mit den NSU-Pfeifen. Die habt ihr auch überhaupt nie bemerkt, bis sie dann da mit Feuer in der Wohnung wie konnte denn das passieren? So, dann gibt's Cyberwand. Oh, guck mal, ein dreiköpfiger Affe, schreibt Rolfe. Outgoing US Homeland Security Secretary Janet Napolitano on Tuesday warned of a major cyber event in the future that would have a serious impact on American society. Wir werden alle sterben. Ein Cyber-Event. Noch unspezifischer haben wir es gerade nicht, ne? Und zur Not müssen wir halt Stuxnet selber bauen. So, dann gibt es Spionaden. Durch Wirtschaftsspionage entsteht nämlich in Deutschland nach Schätzungen von Bundesinnenterrorist Hans-Peter dem Arschloch jährlich ein Schaden von etwa 50 Milliarden Euro. Es gäbe massive Versuche, den Rohstoffgeist in deutschen Unternehmen zu stehlen. Mein Bullshit-O-Meter ist gerade explodiert. Den Rohstoffgeist in Unternehmen zu stehlen? Entschuldigung. Ich liege dann mal vor Schmerzen, mich krümmend am Boden. Wenn doch Wirtschaftsspionage einen 50 Milliarden pro Jahr Schaden verursacht, Herr Brüllrich, dann wäre jetzt mal ein echt guter Zeitpunkt, nochmal ganz intensiv nachzugucken, ob er nicht eventuell die eine oder andere Wirtschaftsspionage durch ausländische Geheimdienste auf deutschem Boden stattfinden könnte. Und deutscher Boden, da reicht es auch, wenn ein Unternehmen, was da beteiligt ist, auf deutschem Boden ist, weil es zum Beispiel ausspionitzelt wird. Es muss nicht auf deutschem Fußboden ausspionitzelt werden, das kann auch im Erdgeschoss, im Obergeschoss passieren. Und eigentlich ist auch scheißegal, ob der Degger-Komplex jetzt nun offiziell dem Land USA übereignet wurde, der Boden. Weil das interessiert am Ende keinen Schwanz. So, dann gibt's die Tempetition. Der Petitionsausschuss des Bimbistages hat nämlich die Veröffentlichung einer Petition der Piratenpartei für eine Klage gegen das britische Sperrprogramm Tempora abgelehnt. Aus einem Schreiben des Ausschusses an die politische Geschäftsführerin der Partei Katharina Nokun, das der Piratenpolitiker Patrick Breyer auf seiner Webseite veröffentlicht hat, geht hervor, die Petition würde weder eine lebhafte noch eine sachliche öffentliche Diskussion anregen oder sei nicht konkret genug. Daher werde die Eingabe nicht auf der Webseite des Petitionsausschusses veröffentlicht. Der Witz an Tempora ist ja eigentlich, wenn man sich das Ding mal aus der Nähe anguckt. Ja, USA, die sitzen ja so weit weg und die haben ja ein anderes Rechtssystem. Ja, Großbritannien ist Mitglied der EU. Da könnte man also schon alleine über EU-Mittel auf die einwirken oder es zumindest mal versuchen. Da habe ich irgendwie 0, überhaupt gar nichts von vernommen, dass auch nur jemand mal diplomatisch mit denen kommunizieren würde und denen mitteilen, dass man das ja aber so nicht so richtig Töfte findet, wenn sämtliche über Glasfaserkabel bei denen vorbeifließende Daten an sämtliche beteiligten Geheimdienste übermittelt würden. Ah, oder anders ausgedrückt. Und dann eine Petition, dass man doch vielleicht mal irgendwie seinen fetten Arsch in die Höhe bewegen könnte, dann nicht veröffentlichen, wegen weil, sagt's mal, geht's euch irgendwie zu gut? Na, ich meine, das kann man jetzt irgendwie als ist Wahlkrampf abtun, aber also ich meine, so gesehen ist ja alles, was irgendwelche Parteien tun, dann Wahlkrampf. No? So, dann gibt es noch GCH mehr. stellt sich nämlich raus, der britische Geheimdienst GCHQ überwacht einen Bericht zufolge mehrere Glasfaserkabel, von denen zwei auch der Deutschen Telekom gehören. Nach Informationen einer Zeitung und eines NDR haben die Briten damit theoretisch auch Zugriff auf Internetverbindungen innerhalb Deutschlands. Ach, aber nicht auf deutschem Boden, nicht wahr, Herr Profaller? Na, also wieder so ein bedauerlicher Einzelfall von, ja, ne? Also ich meine, was mich ein bisschen überrascht ist, ich dachte, es wäre ohnehin schon Konsens, dass sie alle Kabel, die irgendwie bei ihnen auch nur in der Nähe rumliegen, komplett abschnorcheln. Also wo ist das jetzt was Neues? Aber ja, offensichtlich gibt es da noch irgendwie Kabel, von denen man bisher dachte, dass sie die nicht abschnorcheln würden. Stellt sich raus, doch auch die schnorcheln sie ab. So. Dann gibt es in Belgien gerade eine Debatte, in der es darum geht, dass die Sozialisten vorgeschlagen haben, man möge die Gehälter von regierungseigenen Firmen auf das Gehalt des Premierministers beschränken, schreibt Rolfe. Auf Deutschland übertragen, der Bahnchef kann nicht mehr als die Kanzlerin verdienen. Klingt ja erstmal völlig unkontrovers, würde man denken. Aber der CEO der Post hat daraufhin angesagt, für nur 290.000 Euro würde er den Job nicht machen. Was verdient er im Moment so? 1,1 Millionen Euro, stellt sich raus. Oder anders ausgedrückt, die Fresse nicht voll genug kriegen können. Ja, aber wie blubberte ja Herr Stonebridge zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht jeden Fettnapf mitgenommen hatte? Naja, also so ein Sparkassendirektor, der kriegt ja mehr als ein Kanzler. Und also er wird ja dann lieber Sparkassendirektor sein. Ja, eben, das merkt man. Dann gibt es 15 Kraft aus. Weil wegen zu weniger Betriebsstunden sollen nämlich 15 weitere konventionelle Kraftwerke stillgelegt werden, teilt das Bundeswirtschaftsministerium unter Verweis auf Angabe der Bundesnetzagentur mit. Zuvor hat ein Magazin von 11 Anträgen berichtet. Es gehe vor allem um Anlagen in Norddeutschland. Die Stilllegungen hätten aber keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. Wegen eines steigenden Anteils, sowohl von Öko- als auch braunen Kohlestrom, lohnen sich nämlich derzeit besonders Gaskraftwerke immer weniger. Oder anders ausgedrückt, irgendwem ist aufgefallen, dass wir ein Überangebot an Strom auf dem norddeutschen Energiemarkt haben. Also eigentlich haben wir ein Überangebot auf dem gesamtdeutschen Markt. Aber gerade in Norddeutschland ist ja jetzt die Produktion von Strom immer besser. Und naja, also ich meine, da kann man doch mal Kraftwerke ausschalten, sage ich ja. Ach. Ja, und dann, wenn man nämlich die Kraftwerke hier abschaltet, dann kommt man plötzlich auf die glorreiche Idee, dass dann weniger Strom im Angebot ist und damit die Preise dann auch wieder auf der Börse ein wenig ansteigen, womit dann die Öko-Umlage, also die Differenz quasi, weniger wird. Und dann kann man dann immerhin nicht mehr auf die Differenz das alles schieben, was da an Kosten rumliegt. So, dann hätten wir hier Syrien. Da gab es nämlich erstmal am Dienstag die Behauptung, dass die USA nach Worten von Außenminister John Kerry überzeugt wären, dass in Syrien Giftgas eingesetzt wurde. Also da gab es irgendwann letzte Woche, ich meine 21. Eine Geschichte, dass da irgendwie just in einer Zeit, als gerade UN-Beobachter im Land eintrafen, eine größere Menge an Personen mit schlimmen Vergiftungserscheinungen tot aufgefunden wurde. Und da gab es dann ganz schnell die Behauptung, ja, das sieht aus wie Giftgas. Naja, Giftgas, das kann ja nur der Assad gewesen sein. Ja, nee, ist klar. Und also jetzt hier, der Kerry ist dann schon wieder überzeugt. Und das sei trotz aller Versuche unbestreitbar, blubberte er. Er warf dem Assad-Regime vor, Beweise zu vertuschen, bla bla. Witz an der Sache ist, das wusste ich noch gar nicht, aber es ist vor einiger Zeit mal in der Türkei, oder ich wusste es vielleicht schon, aber in der Türkei ist jedenfalls mal vor einiger Zeit eine Gruppe von Al-Qaida-nahen syrischen Rebellen hops genommen worden. Die hatten eine größere Menge chemischer Waffen bei sich. Aber also wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, das kann ja nur der Assad gewesen sein. Ja, nee, ist klar. Na, dann gab es ein Cyber-Event. Und zwar hat nämlich die Webseite der New York Times wegen DNS-Umleitung, was wies da jetzt auch mal jemand drauf hin, ja, das ist doch das, was die Content-Mafia in Sachen SOPA haben wollte. Ja, ist also die Website umgelitten gewesen und stellt sich raus, naja, also die sich da mit schmücken, das gewesen zu sein, das wäre eine Syrian, wo haben wir es denn? Syrian Electronic Army. So, die haben dann auch irgendwie eine von mehreren Domains von Twitter, nämlich Twitimage, fragt mich mal, sich auch umgelitten. Und ja, ganz doll schlimm. Ja, das soll dann also auch Assad gewesen sein. Witz ist, die UN-Beobachter, da die Untersucher, die hat Assad dann auch ins Land gelassen. Und gleich am zweiten Tag, als sie da waren, gab es dann Beschuss auf die. So, also auch in die Gegend, wo da die Chemiewaffen eingesetzt worden sein sollen, durften sie dann hin und da hat dann irgendwer sie beschossen. Und also ich meine, glaubt ihr ernsthaft, der Assad ist so bescheuert, dass genau dann, wenn UN-Beobachter bei ihm im Land sind, er irgendwie Bürger umbringt. Der ist gerade dabei, den Krieg da zu gewinnen, den Bürgerkrieg. Also ich meine, man kann ja von Assad halten, was man will, aber dass der so dämlich ist, das wage ich einfach mal nicht glauben zu wollen. Ja, weil also das ist schon mehr als nur ein bisschen dämlich, weil Obama hat angesagt, wenn da Chemiewaffen eingesetzt werden, dann ist eine rote Linie überschritten. So, da können sich jetzt dann irgendwie alle Beteiligten an dem Krieg ausrechnen, wenn wir wollen, dass die USA hier rumbombt, dann müssen wir also nur Chemiewaffen einsetzen. Naja, also ich meine, so unheimlich schwer ist es nicht. Man ist davon abgesehen, dass Chemiewaffen einsetzen ja überhaupt gar keinen Sinn in einem Krieg macht, weil da bringt man ja alle in einer Gegend um. So, wenn man dann nicht gerade irgendwie eine Gegend hat, wo nur ganz doll böse Menschen sind, dann bringt man da alle um. Aber so, dann hat am Mittwoch Großbritanniens Premierminister David Cameron eine Resolution in den UN-Sicherheitsrat geschmissen, von der ich allerdings dann auch nicht gehört habe, dass die dann irgendwo gewandert wäre. Oder anders ausgedrückt, blablub. Und jetzt gab es dann irgendwie Zurückgeruder in der vergangenen Nacht, dass es nämlich doch keine Beweise gegeben hätte, dass der Chemiewaffenanschlag von Assad oder seinen Generälen beauftragt wurde. Oder anders ausgedrückt, da könnte sein, dass dann dem Herrn Obama mal aufgefallen wurde, dass das genau dieselbe Argumentationslinie ist, die George W. ja gegen den Irak eingesetzt hatte. Beweise, dass sie Massenvernichtungswaffen hätten. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Herr Obama, aber also aus den Beweisen ist irgendwie inzwischen bekannt, dass es keine Beweise zu keinen Zeitpunkt jemals gegeben hat. Ja, weil also inzwischen haben sich mal Leute den Spaß gemacht und haben mal die Puzzleteile zusammengesetzt. So. Und dann gibt es ein erstes Urteil aus Stuttgart, nämlich die S21 Wasserwerferbullen, die haben vor Gericht ihre gerechte Strafe erhalten, ein paar mahnende Worte und ein strenges Augenrollen. Ein Kommandant und der Staffelführer, also von den Wasserwerfern, ne? Also von da, wo unter anderem den einen Menschen beide Augen rausgeschossen wurden. Wo ich also gesagt habe, also wenn irgendwie jemand auch nur ein bisschen bestraft gehört, dann mal mindestens die Verantwortlichen da. So, und da ist jetzt also ein Kommandant und der Staffelführer mit einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Ein weiterer Kommandant soll eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen bezahlen. Und er hat auch schon angekündigt, Rechtsmittel einsetzen zu wollen und 7 Monate auf Bewährung. Das ist also nur ein Du. Ja, weil also alles unter 12 Monaten hat überhaupt gar keine mittelfristigen Auswirkungen auf die. Und schon gar nicht langfristig. Oder anders ausgedrückt. Menschen, die Augen rausschießen, ist völlig in Ordnung. Ist so die Botschaft, die da ankommt. Das Schlimme ist, ihr habt euch dabei erwischen lassen, ja. Und dann hat die Gewerkschaft dämlicher Polizisten ist dann mal aufgewacht und hat verkündet, die Verantwortung für den S21 Wasserwerfereinsatz lag bei Stefan Mappus. Ach na, echt? Und warum fällt euch das jetzt erst auf? Warum habt ihr nicht in den paar Jahren seitdem mal eure dreckige Fresse aufgemacht? Oder anders ausgedrückt, geht weg. Ihr seid zu spät. So, dann hätte ich hier noch 2 Meldungen aus der Atomecke, nämlich erstmal eine Abschaltdrohung. Kurze Durchsage der Energiemafia. In der Energiebranche wird derzeit sogar ein früheres Abschalten von Atomkraftwerken erörtert, weil es statt über 50 Euro nur noch 35 bis 37 Euro pro Megawattstunde gibt. Hinzu kommen die Belastungen durch die Kernbrennstoffsteuer. Fakt ist, dass die Kernkraftwerke durch die Kernbrennstoffsteuer momentan ganz überwiegend Geld für die Staatskasse verdienen. Heult E.ON-Vorstand Mieke Winkel. Entschuldigung, sehr geehrte Damen und Herren, Geld beiseite Schaffer. Aber wenn ihr das Entenlager nicht bezahlen wollt, dann braucht ihr auch nicht die Gewinne beiseite schaffern. Weil, also, Entschuldigung, entweder ihr bezahlt das Entlager, dann dürft ihr gerne mit dem Geld, was da noch übrig ist, anfangen, was ihr wollt. Oder ihr habt mal schön eure Füße stillzuhalten. Und in Japan ist dann offiziell aufgefallen, so, huch, aus dem aus der Atomruine Fukushima Daiichi, da sapscht da dauernd Wasser raus und nach sonst wohin eben. Ja, das finden wir dann vielleicht doch ein bisschen schlecht und die haben dann mal ganz offiziell ein INES-3-Event deklariert. Schön. Habe ich mir hier am Mittwoch reingeklebt. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es heute mal ein bisschen was anderes als sonst. Nämlich, da habe ich ein bisschen gekramst und gewühlt. Und fiel dann, beziehungsweise ich habe nicht so viel gekramst und gewühlt, aber ich fiel dann jedenfalls drüber, dass ich hier mal ein Stück Musik von Adrina Thorpe, nämlich aus dem Album Half-Light and Shadows aus dem Podsafe Music Network, den Titel Coming Home in 4 Minuten 44 euch auf und in die Ohren leiten wollen würde. Und mir auch, wo das euer gerade wieder funktioniert. Und gefolgt ist das Ganze dann von Das war der Tag vom 21.08. Michael Riedischke von Reporter ohne Grenzen zum Guardian. 4 Minuten 32 ist das dann lang, kriegt er dann auf und in die Ohren. Und dann ist Teil 1 fertig. Und ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollen würdet, wäret ihr herzlich eingeladen, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 390 Teil 1 reinschreiben könntet. Ihr könntet auch eine E-Mail an compiblog@gmail.com verschicken oder einen Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @compot adressieren. Und dann sage ich viel Spaß mit der Musik, jawohl, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Morning light upon my pillowcase. Well, hello, here comes a day. Should I rise up from these sheets of lace? Let the sun upon my face. Far too long I slept in solitude, with these walls as cold as ice. If I awake, will it be worth it all to feel the sun upon my face? I'm coming home to where you are, to the arms that held me long. I'm coming home, I've run too long. Unlock the door, turn the key, I've been waiting to see you. To me, come back to me. Tell me everything is new again as I walk this dusty road. Run to greet me with the racing wind.
Doch, das hat uns überrascht bei Reporter ohne Grenzen. Das ist eine einmalige Aktion. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass in dem Land, was nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland ja das Vorbild für die Einrichtung von Pressefreiheit und Mediensystemen war, dass das es so weit kommen lassen würde, dass die Pressefreiheit hier beschädigt wird durch eine Aktion eines Geheimdienstes. Hier hat es ja nicht mal in irgendeiner Weise einen Richter gegeben, ein Staatsanwalt. Da sind ja wirklich Dunkelmänner wie in einem Spionage-Thriller einfach in die Redaktion gegangen.
Offensichtlich aber, das vermutet der Guardian, mit Rückendeckung durch die Regierung.
Ja, so habe ich den Chefredakteur des Guardian, Herrn Rusbridger, vorhin auch verstanden, der ja gesagt hat, das sei bis zum Premierminister gegangen. Also offensichtlich wird das gedeckt und hält man da für diese Informationen von Herrn Snowden für so sicherheits- und terrorismusrelevant, was wir natürlich für absurd halten, dass man sich alles zu erlauben meint.
Sie halten es für absurd. Offiziell wird in London aber argumentiert, es handle sich um die Beschlagnahme oder Vernichtung von gestohlenem Material, das Terroristen nützen könnte. Wenn das tatsächlich so wäre, warum sollte der Staat dann nicht eingreifen dürfen?
Ich muss nicht spekulieren, ob das tatsächlich so wäre. Ich sehe erstmal den Staat in der Beweispflicht zu sagen, warum das so sein könnte. Schließlich sind das ja alles staatliche Materialien. Warum sollen die Terroristen nützen? Hier geht es, soweit wir wissen, wirklich um die Aufdeckung auch wirklich unlauterer Machenschaften eines flächendeckenden Abhörens und Abschaffens von Daten von richtig weltweit von großen Bevölkerungsteilen.
Herr Rediske, eine Festplatte zu zerstören, von der ja Kopien existieren, noch dazu mit vorheriger Ankündigung, das ist ja auch irgendwie ein eher lächerlicher Akt. Warum macht der britische Geheimdienst, warum macht die britische Regierung so etwas? Das sind ja auch keine Idioten.
Ja, ich kann da auch nur spekulieren. Ich vermute, dass Premierminister Cameron auch eher gewollt hat, dass der Guardian von weiteren Veröffentlichungen Abstand nimmt und dass diese Aktion der Zerstörung von Festplatten, von denen natürlich mit Sicherheit Kopien existieren, nicht auf direkten Befehl von Herrn Cameron zustande gekommen ist. Es ist wirklich lächerlich. Und es bringt natürlich die Regierung in eine unangenehme Lage. Und man kann nur hoffen, dass auch die britische Öffentlichkeit da nicht einfach sich hinter die Regierung stellt und sagt, das ist alles legitim zur Terrorismusabwehr. Also dann wäre wirklich die Pressefreiheit in Großbritannien nicht mehr viel wert.
Der Protest in Großbritannien ist bisher aber nicht sonderlich lautstark. Ist denn in Staaten, die in jüngster Zeit tödliche Attentate, also schlimme Terroranschläge erlebt haben, wie die USA oder eben auch Großbritannien, wird dort Sicherheit vielleicht wichtiger genommen als Pressefreiheit und kann man das bis zu einem gewissen Grad nicht auch nachvollziehen?
Das kann man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, vielleicht aber auch eine gewisse Zeit lang. Also das ist unmittelbar nach 9/11 in den USA oder auch unmittelbar nach den U-Bahn-Anschlägen in London, da starke Reaktionen gegeben hat, starkes Sicherheitsbedürfnis, das ist okay, aber irgendwann muss sich das doch mit anderen Rechten, Persönlichkeitsrechten und der Pressefreiheit auch wieder einpendeln. Und hier sehen wir doch wirklich ein Beispiel, auch gerade in dem Festhalten des Herrn Miranda aus Brasilien mit seinen Materialien, die ja auch aus dem Snowden-Bereich stammen, dass einfach dieser Terrorismus-Gedanke einfach völlig überzogen wird und dass es hier wirklich darum geht, ein Netzwerk von investigativen Journalisten zu zerstören.
Also irgendwie ein Spezialfall dann auch, Großbritannien aus Ihrer Sicht, ein solches Vorgehen gegen eine Zeitung. Wäre das hierzulande auch möglich oder ist sowas in Deutschland ausgeschlossen?
Ich sage jetzt mal, ganz ausschließen kann man nichts, aber wir haben verschiedene Sicherungsmechanismen. Zum einen haben wir seit der Zeit des Nationalsozialismus eine Trennung von polizeilichen Möglichkeiten und auf der anderen Seite Geheimdiensten. Also deutsche Geheimdienste haben keine exekutiven Befugnisse in Deutschland. Vor allen Dingen haben wir aber ein sehr weitreichendes Beschlagnahmeverbot von journalistischem Material. Und das ist immer wieder vom Bundesverfassungsgericht auch bestätigt worden in Zweifelsfällen. Zuletzt in dem berühmten Cicero-Urteil nach der Durchsuchung bei dem Magazin Cicero.